Dr. Schnodder und Co. von Hustenzwerge und Pflasterheldinnen. Der Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin aus der Zentralschweiz.
Mit mir, Iris Bachmann-Holzinger, Kindernotfallmedizinerin aus dem Kinderspital Zentralschweiz.
Und mir, Kai König, Kinderarzt in der Kinderarztpraxis im Garten in Luzern.
Und ich bin der Moderator, Andi Balsiger von Spital Radio Lutz. Das Jahr geht am Ende entgegen. In vielen Strassen und Fenstern glitzert es bereits, die Weihnachtsdekoration, und es schmeckt nach Glühwein, Mandarinli und frischen Weihnachtsgutzli. Es weihnachtet. Und genau darum legen wir euch heute eine ganz besondere Folge von Dr. Schnodder und Co. unter den Tannenbaum. Es gibt Zimt und Glitzer in der Luft für alle Hustenzwerge und Tannenbaumlametta in den Haaren für alle Pflasterheldinnen. Wir bringen Weihnachtszauber in eure warme Stube. Ich rede mit Iris und Kai, unserer Kindernotfallmedizinerin und unserem Kinderarzt, über alte Alltagsmythen, echte Missgeschicke aus dem Festtagsalltag und den skurrilsten Situationen aus dem Weihnachtsdienst. Lehnt euch zurück, Kuscheldecke raus, schnappt euch ein Gutzli und los geht's mit unserem Weihnachtsspecial 2025. Fangen wir doch gerade mit ein paar klassischen Festtagsmischgeschicken an. Kürzlich hat mir eine Freundin erzählt, dass ihr zweijähriger Sohn letzte Weihnachten in eine Christbaumkugel reingebissen hat. Sie ist total verschrocken und hat nicht gewusst, was sie jetzt machen muss. Habt ihr schon mal solche Kinder gehabt bei euch in der Praxis im Spital?
Ja, also im Spital hatte ich tatsächlich auch schon so Kinder gehabt, die am Weihnachtsabend in so eine Kugel reingebissen haben. Und das Gute schon mal voraus. Also meistens sind 10 stärker wie Kugeln. Das heisst, 10 gehen nicht kaputt, aber Kugeln schon. Für 10 ist es in dem Fall kein Problem, aber wenn natürlich die Kugel kaputt geht, dann gibt es Glassplitter und das kann durchaus einmal ein Problem sein. Es gibt auch einige Fallberichte darüber. Was das Wichtigste ist, wenn das passiert, Ruhe bewahren. Einfach gerade schnell schauen, Scherben und Kind möglichst voneinander trennen, ohne dass man selber die Splitter in den Fingern hat. Weil so ein, also das sind wirklich noch ecklige Splitter, so kleine, und die kann man sehr schnell so in den Fingerbeeren haben. Und dann gut schauen, Kind beobachten und schauen, ob es irgendwo im Schleimhautbereich Verletzungen hat. Also Blüten zu den Lippen oder im Maul. Dort auch, wenn es noch Splitterli drin hat, ihn sicher entfernen. Und dann gut beobachten. Meistens passiert nicht so viel und vor allem die Kinder schlucken es nicht gerade runter. Das ist eigentlich noch gut. Die merken dann schon, dass das jetzt nicht so eine gute Idee war, was sie da gemacht haben. Wenn es gleich dazu kommt, dass Glassplitter geschluckt werden, oder man weiss es halt einfach nicht ganz genau, gut beobachten und allenfalls sich mal auf einer Beratungshotline oder dann bei uns im Spital melden. Meistens am Weihnachtsabend sind die Kinderärzte auch unter dem Tannenbaum, die in der Praxis, und dann sind wir eigentlich die erste Anlaufstelle. Immer wenn es blühtet, empfehlen wir, dass wir es zeigen, dann müssen wir schnell schauen, ob es relevante Verletzungen sind, und dann können wir das mit den Eltern nachher anschauen. Wenn es dann mal wirklich, wenn die Kinder die Glassplitter runterschlucken und es kein Blutungszeichen jetzt von außen, sie haben es einfach runtergeschluckt, meistens passiert nicht wahnsinnig viel, es ist nur erstaunlich, weil die Glassplitter, die gehen dann so in den Essensspray im Magen innen und sind dann dort eigentlich gut verpackt. Und in aller Regel kommen sie auch total gut wieder hinten raus. Also es macht nicht gross Schleimhautverletzungen, weil sie gut eingepackt sind in dem Speisebrei. Und wir tun aber den Eltern sagen, dass sie einfach das Kind gut beobachten. Alle Kinder, die im Verlauf Bauchweh bekommen oder plötzlich Blut im Stuhl oder schwarzer Stuhlgang oder eben Erbrechen tun, Blut im Erbrechen haben oder so, das ist ganz klar, dann muss man das Kind unbedingt sehen.
Und wenn es nur glitzert?
Wo glitzert es?
Im Stuhlgang?
Ja, dann hast du es mit der Gabel zertrennt. Das haben wir am Samichlaus, am Samichlaustag schon gesehen. Nein, also ja, nicht den Stuhlgang untersuchen. Also wenn etwas im Magen gelandet ist und dann durch den Magen-Darm-Trakt den Weg nach Hause findet, man muss nicht unbedingt dort schauen, dass die Christbaumkugel hinten wieder rauskommt. Das kommt schon raus. Da muss man sich keine Sorgen machen.
Auch da gilt wahrscheinlich weg aus der Erreichbarkeit bei Kugeln oder dann schon gerade mit Schoggi-Baumbehang, was ich bevorzugen würde, einsetzen am Tannenbaum. Dann hoffen wir mal, dass kein Kind in eine Kugel beißt an dieser Weihnachten. Eine andere Gefahr sind brennende Kerzen, zum Beispiel auf dem Adventskranz oder auch am Christbaum. Was muss ich machen, wenn mein Kind die Finger dann plötzlich verbrennt?
Ja, hier gilt wie so oft Prävention. Also am besten die kleinen Kinder, vor allem die kleinen Kinder nicht unbeobachtet lassen bei Kerzen oder auch Feuer allgemein. Kleine Kinder entdecken die Welt und das Konzept Gefahr, das gibt's in dem Alter einfach nicht. Wenn es dann doch passiert, zuerst mal Kind vom Feuer trennen, ohne sich dabei selbst zu verbrennen. Es sind meistens kleine Verletzungen durch Kerzen und die würde man empfehlen zu kühlen unter kaltem Wasser. Nicht eiskalt, einfach kalt. Und das kann man mal so 10 Minuten da in kaltes Wasser eintauchen oder laufen lassen vom Hahn her. Wenn es eine kleine geschlossene Blase am Finger ist, dann lass mal das so. Da müssen auch keine Cremes drauf oder sonst irgendwas. Einfach beobachten, eventuell trocken verbinden und dann regelmäßig über die nächsten Tage beobachten und schauen, was damit passiert. Wenn es eine offene Stelle hat, so eine Blase, wenn die sich zügig öffnet, dann kann man so klassische Verbrennungsgele zum Desinfizieren drauf tun. Und auch da gilt wieder regelmäßig kontrollieren über die nächsten Tage. Wenn man das Gefühl hat, das entzündet sich oder das Kind kriegt Fieber, dann soll es gezeigt werden und vorgestellt werden. Wenn es größere Stellen sind, also Blasen oder auch schon offene Stellen, dann bitte primär zeigen.
Ja genau, und das gilt auch für die Herdplatte. Kommt ja auch etwa die mal vor, dass Kind auf die heiße Herdplatte längt. Und dann macht man es genau so, wie du das Kai beschrieben hast. Also man schaut einmal, und am Handteller meistens sind die Blasen geschlossen, weil man ein bisschen dickere Haut. Und dann tut man sicher als erstes kühlen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie ausgeprägt das ist. Also wenn es nur ein Finger ist, dann kann man das genau so machen, gut beobachten, trocken verbinden. Häufig haben aber die Kinder die ganze flache Hand auf der Herdplatte und dann gibt es so mehrere Blasen, also an der Fingerbeere und dann meistens auch noch am ganzen Handteller so eine grosse. Und die, denke ich, wäre sicher gut, wenn man die mal also auch trocken verbindet, aber dann mit einem Kinderarzt, Kinderärztin geht zeigen und wir tun häufig, solange sie zu sind, die auch so lassen und dann sie trocken einbinden. Und dann nach einer Woche, wenn die neue Haut so von unten dann entsteht unter dieser Blase, kann man nach einer Woche die Blase dann abtragen, ohne dass das dem Kind gross wehtut. Und dann sieht man, kann man die Wundheilung einfach besser begleiten und beurteilen. Also wenn es wirklich grössere Flächen sind, empfehlen wir eher, dass man es mal zeigen kann und dass man dann kann mit den Eltern abmachen, auf was sie achten müssen und kann dann auch die Notkontrolle machen.
Damit wäre grundsätzlich auch erklärt, dass man eine Blase, die es durchs Brennen gegeben hat, keinesfalls muss aufstechen oder so.
Ja, also solange sie zu ist und sie bleibt eigentlich nur an der Hand zu. Weil an den anderen Körperstellen ist die Haut ein bisschen dünner und dort geht die Blase eigentlich in der Regel relativ schnell gerade von selber auf. Und das ist ein bisschen eine andere Geschichte. Also die Blase, die muss man anschauen und allenfalls abtragen. Auch noch eine Ausnahmesituation, aber das ist dann im Sommer, machen wir vielleicht ein Sommerspecial. Das ist, wenn Kinder über eine heisse Metallplatte laufen und dann haben sie genau das, was sie haben, wenn sie auf die Herdplatte längen, haben sie dann an der Fußsohle. Und das ist ein bisschen anders, also das muss man dann anschauen, weil die können dann gar nicht mehr richtig laufen, also wenn es dort eine grosse Blase gibt. Also immer wenn es grosse Blasen gibt, wo mehr betroffen ist, wie jetzt nur das Fingerbeere, denke ich, ist sicher sinnvoll, wenn man das schnell anschauen tut.
Bleiben wir gerade bei den Weihnachten, bleiben wir im Advent. Ein anderes Problem sind auch heisse Getränke, wie zum Beispiel Glühwein oder Tee.
Ja, auch das. Also es kommt immer wieder vor, dass Kinder eine Tasse mit heissem Tee runterziehen oder einen Suppenteller und dann sich so also eine Verbrühung, man nennt dann das Verbrühung, zuziehen und auch dort ganz wichtig, als erstes mal probieren, die Hitzequelle wegzutun. Das heisst in dem Fall, wenn es auf den Kleidern ist, dass man die Kleider entfernen. Wenn es klebt, dann natürlich nicht gewaltsam wegreissen, aber in aller Regel kann man das gut wegnehmen bei einer Verbrühung und dann kühlen. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Kühlen grundsätzlich ist immer super, aber wenn es ganz eine grosse Fläche betrifft und man das Kind einfach unter die kalte Dusche stellt, 10 Minuten, dann ist das nicht so gäbig, weil dann kann es wirklich auch auskühlen. Dann dort wirklich lauwarmes Wasser nehmen und nicht lange jetzt unter dem kalten Wasser das Kind stehen lassen. Und dann sollte man es abdecken? Und das ist ein bisschen eine Sache, oder? Weil mit was deckt man das ab am besten? Weil man kann sich vorstellen, wenn Haut verbrüht ist, dann liegen alle Rezeptoren, sagt man denen, also die Schmerzfühler, die liegen frei an der Oberfläche. Und dann ist nur schon ein Luftzug fürs Kind extremstens schmerzhaft. Und dass man das Kind davon schützen kann, muss man es abdecken. Und das Einfachste, was die Eltern daheim machen können, ist einfach eine Klarsichtfolie. Also mit dem, wo man auch Speisen abdecken oder so, kann man einfach so eine Folie drüber legen und dann tut es das ganz gut abdecken und tut dem Kind auch helfen, dass es nicht so Schmerzen hat. Was man ja nicht machen soll, sind irgendwelche Externa. Also wir sehen manchmal im Kinderspital ja unterschiedliche Sachen, von Zahnpasta über Tomatenpüree bis zu Öl, Mehl, also wir haben schon alles gesehen. Wirklich nicht. Nichts drauf tun, keine Salbe, gar nichts, sondern einfach nur sauber abdecken und am besten mit so einer Frischhaltefolie. Auch keine Cold Packs oder so direkt auf die Haut, das empfehlen wir nicht. Und dann, wenn es eine grössere Körperoberfläche betrifft, ist sicher die Ambulanz das richtige Transportmittel. Also man sollte das Kind nicht einfach einpacken und kommen. Es ist extrem schmerzhaft und ich kann mir vorstellen, als Eltern ist man auch mega beunruhigt und macht sich total Sorgen. Und dann in ein Auto sitzen und zu uns fahren, finde ich nicht so eine gute Idee. Also kann man wirklich auch die Ambulanz rufen. Wenn man daran denkt, dürfen wir dem Kind auch ein Schmerzmittel geben. Meistens vergisst man es, weil es ist so eine Stresssituation. Aber wenn man dann auf die Ambulanz wartet, ist nie falsch, das Paracetamol oder so einen Schmerzsaft, den man vom Kinderarzt, Kinderärztin bekommen hat, dass man schon mal so eine erste Dosis gibt und dann nachher zu uns ins Kinderspital kommt. Und immer kommen sollte man eben bei grösserer Fläche, also wenn es jetzt nur ein Spritzer ist, dann ist es okay, aber wenn es wirklich mehr ist wie so eine halbe Handvoll, dann sollte man das unbedingt zeigen und auch wenn es problematische Stellen sind, also Gesicht oder im Genitalbereich, Hände, so würde ich lieber, dass wir es anschauen können und dann entsprechend auch mitbeurteilen können.
Wir haben jetzt ein paar weihnachtsspezifische Notfälle gehört und darüber geredet, wo mehr oder weniger Freude oder Würze oder eben Unruhe in unsere besinnliche Zeit bringen. Jetzt möchten wir noch ein paar Mythen besprechen oder ansprechen. Meine Mutter hat mir nämlich mal gesagt, als Kind, dass wenn ich zum Beispiel rohe Hefe oder Guetzli-Teig esse, dass ich dann davon Blähungen oder sogar Bauchweh überkomme. Ist das tatsächlich so oder ist das ein Mythos? Ich hoffe, es ist ein Mythos.
Ja, genau. Also nicht nur Kinder mögen ja den rohen Teig sehr gern, sondern auch die, die den zubereiten, inklusive einige der Anwesenden hier. Der ist süß. Ist auch eine Geduldssache, abzuwarten, bis die Kekse dann mal fertig werden. Deswegen ist der Teig eine gute Zwischenoption. Und wir haben das ja alle früher gemacht und wir haben es alle ganz gut überlebt. Daher ist es in der Regel kein großes Problem. Man könnte überlegen, wieso es überhaupt zu Blähungen kommt. Da gibt es eigentlich zwei Gründe oder zwei Ursachen für. Das eine sind die Babys, die schlucken einfach viel Luft, wenn sie trinken, weil sie für die ersten 5-6 Monate nur flüssige Ernährung haben und die Luft muss halt irgendwie wieder raus. Und dann entstehen Blähungen durch bakterielle Verarbeitung, also Fermentation von Kohlenhydraten, die man nicht über die Darmschleimhaut im Dickdarm aufnehmen kann. Und das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie unsere Darmflora besiedelt ist. Und es hängt auch von der Ernährung ab und noch so ein paar anderen individuellen Faktoren. Und wir kennen das alle. Also wenn wir, was weiß ich, viel Bohnen oder Linsen essen, dann neigt man mehr zur Blähung als bei anderen Sachen. Solche Nahrungsmittel enthalten Oligosaccharide, also so kleinere Bestandteile von den Kohlenhydraten, die nicht verdaulich sind und dann erst im Dickdarm durch die Darmflora bearbeitet werden. Und dann gibt es Menschen, die gewisse Kohlenhydrate nicht verarbeiten und auch nicht so absorbieren können. Und dann kommen die Kohlenhydrate so in den Dickdarm und dort werden sie fermentiert und es kann zu mehr oder weniger Blähungen kommen. Und bei den Hülsenfrüchten ist es einfach so, die haben unterschiedliche Konzentrationen dieser Oligosaccharide und auch die Art der Zubereitung kann den Gehalt verändern. Also gibt es ein paar Faktoren, die zu Blähungen über die Ernährung führen können.
Also ab und zu ein Fürzli ist total normal und eigentlich auch gesund. Das spart einem den Gang zum Doktor. Wenn man generell einfach sehr viel Blähungen hat oder Bauchweh oder Durchfall über längere Zeit, ist sicher sinnvoll, dort genauer noch zu schauen, ob etwas anderes dahinter steckt. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die man muss bedenken. Aber eben ab und zu mal so ein Windchen, das abgeht, ist total okay. Vielleicht nochmal zurück zu dem rohen Teig. Also die amerikanische Gesundheitsbehörde, die warnt explizit davor, dass man rohen Teig isst. Das ist noch interessant. Und wenn man dort nachliest, sieht man, dass es möglicherweise einen Zusammenhang gibt von den rohen Zutaten. Also es gibt Eier, die mal kontaminiert sein mit gewissen Bakterien, die auch Durchfallerkrankungen können auslösen können. Oder es ist auch beschrieben, dass es Mehl gibt. Und je nachdem, wie das gemahlen wird, kann es auch dort zu einer Kontamination kommen mit gewissen Bakterien. Und das kann dann ein Problem werden. Und es gibt durchaus Fallbeschreibungen in der Literatur, die zeigen, dass dort relevant die Magen-Darm-Infektionen oder so können entstehen. Aber nochmal zurück zu den rohen Guetzli. Wir haben alle den Rohteig gegessen.
Genau.
Und in der Schweiz, glaube ich, ist wirklich die Gefahr relativ klein, dass dann wirklich gerade zu einer Salmonellenerkrankung oder so kommt. Und es gibt doch nichts Besseres wie beim Backen, wenn man ab und zu mal so ein Schnäfeli zwischen die Zähne nimmt. Das ist einfach etwas, was so einer gesunde Kindheit dazugehört.
Okay, dann ist das also mit dem rohen Teig durchaus einmal möglich. Bauchschmerzen, die es könnte geben, die sind dann eben relativ. Beziehungsweise hängen sie dann, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch mit der Sauberkeit der Hände oder der einzelnen Zutaten im Teig ab. Welche anderen Mythen gehören am meisten bei euch in der Praxis dazu? Was gehört ihr am meisten auch, zum Beispiel im Notfall?
Also bei uns ist Zahn immer wieder ein größeres Thema. Also so die Idee, dass Kinder, die zahnen, richtig hohes Fieber bekommen, das hält sich recht konstant. Und es ist ein bisschen tricky. Also wenn man das mal versucht, rational zu betrachten, haben Kinder in den ersten 2 bis 2,5 Jahren, kommen da so 20 Milchzähne durch. Manche ein bisschen früher, manche ein bisschen später, aber irgendwo in diesem Zeitraum. Das ist auch die Zeit, wo Kinder ihre ersten Infekte haben. Und die haben sie manchmal 10 bis 12 Mal im Jahr. Also klassische Erkältungen, Schnupfen, Husten, all das, was wir hier auch so besprechen. Und das kann halt auch gleichzeitig auftreten. Also der nächste Zahn will durch und man hat eine Rotznase oder man hat Fieber, weil man Halsweh hat oder eben diese typischen Infektzeichen. Und das nennen wir dann Koinzidenz. Also 2 Ereignisse treten zeitgleich auf, haben aber eigentlich keinen Zusammenhang.
Also das kann man sich so vorstellen, wenn ich auf der Strasse laufe und obendran das Flugzeug durchfliegt, passiert ja mehrmals am Tag, ist nicht irgendwie sehr verwunderlich, und gleichzeitig fährt das Auto an mir vorbei. Und das kommt häufig gleichzeitig vor. Ich schaue in den Himmel, sehe ein Flugzeug oben durch und es fährt das Auto an mir vorbei. Und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Also der Flüger und das Auto, das ist irgendwie einfach 2 Sachen, die gleichzeitig gerade passieren an dem Ort, wo ich bin, aber hat überhaupt keinen Zusammenhang.
Genau.
Das ist eine Koinzidenz.
Beim Zahn ist das tatsächlich auch mal untersucht worden. Also an einer größeren Anzahl von Kindern hat man geschaut, wenn die Zahn, was passiert da mit der Temperatur. Und es kommt schon vor, dass die Temperatur ein bisschen erhöht ist, aber so knackig hohes Fieber, muss man immer dran denken, ist da noch irgendwas anderes gerade im Busch. Die Zahnung dauert immer so, das dauert so 2 bis 3 Tage vor und nach dem Durchbruch des Zahns. Da ist dann eine gewisse Art von Entzündung im Zahnfleisch, das drückt, das kann wehtun. Die Kinder haben oft vermehrtes Speicheln, weil es halt vergleichbar ist wie so einer kleinen Entzündung in dem Bereich. Die beißen gerne mal zu und die sind auch manchmal so ein bisschen reizbar. Und bei manchen tut es auch ordentlich weh, das muss man ehrlicherweise anerkennen. Aber es ist kein Problem. Also Problem ist, wenn jetzt wirklich da wirklich hohes Fieber ist und zeitgleiches Zahn ist, zu überlegen, passt das Fieber dazu? Und so richtig hohes Fieber muss uns den Verdacht bringen, dass da was anderes sein könnte. Und gewisse Infektionen, wie zum Beispiel ein hochfieberhafter Harnwegsinfekt, der macht nicht immer klare Symptome beim Kleinkind. Die können das nicht klar benennen. Und das sind Infektionen, die wollen wir nicht verpassen, sondern adäquat behandeln.
Und dann ist häufig die Frage der Eltern bei Kindern, die zahnen, was kann ich machen, was muss ich machen, braucht mein Kind Medikamente oder irgendwelche spezielle Unterstützungen? Und ich sage den Eltern dann häufig, wir haben es geschafft vom Neandertaler bis ins 21. Jahrhundert und das ohne Paracetamol und ohne irgendwelche Kügelchen und Spezialsalbeli und so. Also Zahnen ist ganz ein natürlicher Vorgang, das findet statt im Kindesalter, da kommen die Zähne. Und ja, die einen haben ein bisschen mehr Beißlust oder sind ein bisschen mehr so ein bisschen, ja, irritabel oder finden das nicht so lustig. Aber man schafft das. Also als Mensch schafft man den Zahndurchbruch, ohne dass man jetzt irgendwie speziell medikamentös unterstützt.
Dann würde ich sagen, dann haben wir an dieser Stelle den Zahnfiebermythos entlarvt. Welche anderen Mythen gibt es denn sonst noch?
Also einen habe ich noch, das ist einer auch aus meiner Kindheit, wo man gesagt hat, du darfst ja nicht mit nassen Haaren rausgehen, sonst kommst du gerade eine Verkältung über. Und das ist noch interessant, also da, wenn man das dann ein bisschen neu recherchiert, zwischen nassen Haaren und Verkältung, ob das einen Zusammenhang hat. Was schon so ist, dass bei Kälte gibt es wie ein Zusammenziehen von der Blutgefäße. Das merkt man ja sehr gut, man kommt kalte Hände über. Das ist, ja, der Körper probiert Wärme so in der Mitte zu behalten und darum wird alles so in die Mitte zentralisiert. Und das passiert zum Teil auch in der Nasenschleimhaut, wenn man dann kalte Luft einschnauft. Und was tatsächlich so ist, dass wenn dort in der Nasenschleimhaut schon gerade irgendwelche Viren rumtümmeln und ich dann noch eine schlechtere Durchblutung habe und mein Immunsystem weniger präsent ist dort, kann es schon dazu kommen, dass so eine Infektion dann eher auch mal klinisch wird. Also, dass ich dann den Schnüder bekomme und wirklich Verkältung bekomme. Aber es ist immer ein Infekt. Es ist nicht die Kälte, die das macht, sondern die Infektion. Und im Winter haben wir halt einfach viele Viren, die da rumfliegen und unsere Nasenschleimhaut beglücken und dann kommt es halt etwa die mal dazu, dass es dann eine Infektion gibt. Wo man keinen Zusammenhang gefunden hat, ist zwischen dem Trinken von kalter Flüssigkeit oder Essen von kalten Speisen und Infektionen. Also ein Lob ans Glasse im Dezember. Man kann also durchaus auch kalte Sachen im Dezember geniessen, ohne dass man davon krank wird.
Für mich tolle Neuigkeiten, sehr gut sogar. Das hilft auch für die kommenden Festtage. Kälte, die macht also vor allem uns selber für Viren anfälliger. Aber die nassen Haare und Glasse im Winter sollte kein Problem sein. Vielleicht auch ein Ausrede für die Eltern, dass sie es nicht müssen, den Kindern gewähren, dass man es nicht muss eingestehen. Noch andere Mythen, die wir jetzt da an dieser Stelle gerade klären können?
Ah, zur Kälte gibt es immer noch einen. Und zwar den Mythos, dass man immer wieder das hört, dass das Sitzen auf einer kalten Oberfläche zu einer Blasenentzündung führen kann. Und das vor allen Dingen bei Mädchen. Da gibt es keinen Zusammenhang. Also die Blasenentzündungen sind durch Bakterien verursacht und wir haben die Bakterien alle auf der Haut und auch im Intimbereich. Und die können halt in gewissen Situationen quasi die Harnröhre in Richtung Blase sich da hochrutschen oder hochwandern. Und das Wasserlösen hilft uns dabei, das zu vermeiden, weil dann spülen wir wieder was ordentlich daraus in die richtige Richtung. Anatomisch ist es so, dass Frauen einfach eine deutlich kürzere Harnröhre haben und deswegen leider für sowas anfälliger sind. Aber es gibt keinen Zusammenhang mit dem Sitzen auf der kalten Oberfläche.
Jetzt kommt mir noch etwas anderes in den Sinn und vor allem, wenn ich Gelegenheit habe, frage ich euch da an dieser Stelle. Als Kind haben wir zwischendurch so ein bisschen geschillt, weißt, so ein bisschen ein Spiel daraus gemacht, im schief schauen. Meine Mutter hat dann immer gesagt, hört auf mit dem, das sollte man nicht machen, weil am Schluss bleibt das noch hängen und ihr braucht unter Umständen dann eine Brille. Ist das so?
Jetzt kann ich das leider nicht vormachen, weil es ein Podcast ist. Ich würde ja schülich gerne schnell ein bisschen schillen. Ja, also wenn das wirklich so wäre, dass das bleibt, dann würde irgendwie die Hälfte von der Bevölkerung schillen, glaube ich, weil das ist so ein, ja, das sieht man ja häufig, dass Kinder das machen. Und habe das nochmal auch angeschaut. Also das Willentliche und das, was man wirklich selber möchte und auslöst, schillen, das ist kein Problem. Also die Augen, die schaffen das, für das haben wir Augenmuskeln. Und da muss man auch nicht Angst haben, dass da irgendetwas bleibt. Aber man muss es ganz klar unterscheiden von dem Schillen, wo eben nicht willentlich ist, wo auftritt, wo die Kinder gar nicht steuern. Das plötzlich irgendwie sieht man, dass die Augen dann gegen innen gehen oder so. Vielleicht nicht den ganzen Tag, sondern eher am Abend, wenn sie müde sind oder so. Das muss man ganz klar unterscheiden von dem willentlichen, spielerischen Schillen. Und wenn das unwillentliche Schillen auftritt, das ist etwas, was man unbedingt bei der Kinderärztin oder beim Kinderarzt zeigen und allenfalls muss weiter abklären.
Es gibt noch einen Fall, wo Schielen immer mal wieder ein bisschen auftritt, ist bei Babys. Also in den ersten Lebensmonaten können Babys gelegentlich schielen. Die schielen nicht permanent, sondern das kommt, wenn sie müde sind oder so, oder wenn sie gerade so am Einschlafen sind. Also diese Art von Schielen ist für eine gewisse Anzahl von Monaten, 6, 7, 8, 9 Monate normal. Und die Eltern merken auch innerhalb dieser Zeit, dass das weniger wird. Wenn wir bei uns ein Kind zur Vorsorgeuntersuchung mit 9 Monaten haben, was dann immer noch schielt, dann überlegen wir langsam an Augenarzt oder Augenärztin. Die bei Geburt schon schielen, ne? Also wo es ganz klar offensichtlich ist und geht auch nicht weg, die stellen wir ganz früh vor, damit die rechtzeitig eine angemessene Diagnostik und Behandlung bekommen.
Und das ist ja auch super. Gerade in den ersten Lebensmonaten ist man ja relativ regelmäßig bei den Kinderärzten, beim Kinderarzt und kann dann genau so Sachen auch ansprechen oder anschauen. Und es wird sicher von euch dann auch untersucht und geschaut, ob da irgendetwas ist, wo man weiter abklären müsste.
Genau. Also ab 9 Monaten haben wir so einen speziellen Vision Screener, womit wir ziemlich genau herausfinden können, ob es ein verstecktes Schielen sein kann, was wir auch nicht mal mit bloßem Auge sehen können. Und wenn es vorher so schon so offensichtlich ist, also wenn ein Kind da hat mit 1 oder 2 Monaten, wo es ganz klar ist, das schielt permanent, das wird vorgestellt.
Dann haben wir an dieser Stelle ganze Haufen Mythen, die in der Bevölkerung rum sind, können entgegensetzen und sagen, dass sie eben gar nicht stimmen. Und was auch noch gut ist, der Podcast, der ist für die Eltern und nicht für die Kinder, denn die wüssten jetzt, was sie in Zukunft machen können.
Das nehme ich mit.
Der grössere Teil vom Ruheteig gehört in den Backofen und Christbaumkugeln an den Baum und nicht ins Maul. Verbrannte Finger sollten sofort gekühlt werden. Ob es weitere Massnahmen braucht, hängt von der Stelle, von der Grösse und von der Blasenbildung ab. Es gibt viele Mythen, die nicht stimmen. Zahnen macht kein höchstes Fieber. Und Sitzen auf kaltem Boden löst keine Blasenentzündung aus. Obwohl es keinen direkten Zusammenhang zwischen nassen Haaren, dem Rausgehen und einer Verkältung gibt, ist bei kalten Temperaturen unsere Infektabwehr gegen Viren in der Schleimhaut ein bisschen schlechter und wir bekommen schneller Symptome.
Du musst zur Ärztin oder zum Arzt, wenn
sich nach einer Verbrennung oder Verbrühung Blasen bilden, insbesondere wenn die Blasen aufplatzen oder die betroffene Stelle größer ist als ein paar wenige Zentimeter.
Wenn dein Kind Fieber hat, ohne dass es eindeutige andere Symptome hat, wie Husten oder Schnupfen. Oder wenn es deinem Kind auch nach Fiebersenkung immer noch schlecht geht.
Und wenn dein Kind auch schielt, wenn es gar nicht will.
Ob Hustenzwerg oder Pflasterheldin, Dr. Schnudder weiss, was wirklich zählt. Alle Folgen von Dr. Schnudder & Co. gibt es bei den üblichen Streamingdienst oder dort, wo es grossartige Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie außerdem auf lux.ch.
Zum Abschluss noch ein Hinweis. Medizinische Informationen in dem Podcast stützen sich auf die aktuellen allgemeinen Leitlinien und Empfehlungen von den medizinischen Fachgesellschaften. Sie ersetzen aber auf keinen Fall eine individuelle ärztliche Diagnose, Beratung und Therapie. Sollte Ihnen der Gesundheitszustand von Ihrem Kind Sorgen machen, kontaktieren Sie eine medizinische Fachperson, z.B. die Kinderarztpraxis von Ihrem Kind. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten oder in dringenden Notfall wenden Sie sich als kinderärztliche Beratungstelefon, eine Notfallpraxis oder ein Kinderspital. Für die Aufnahme von dem Podcast wird keine Sprechstundenzeit für Patientinnen und Patienten gekürzt. Und jetzt ist wirklich Schluss.